Willkommen zur 54. Folge des LernExplorer Podcasts. Dieses Mal spreche ich mit Matthias Seiler oder kurz Matze von der DATEV. Unser Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist AI-Upskilling. Wir wissen alle, es gibt die neue Generative AI-Technologie und Upskilling ist in diesem Bereich wirklich, wirklich wichtig. Warum das so wichtig ist, wird uns Matthias heute auch nochmal erläutern. Unter anderem hören wir auch, warum wir lieber über Prompting statt über Prompt Engineering sprechen sollten. Neben anderen Formaten schauen wir uns vor allem das Format des Promptathons an, bei dem bei der DATEV bereits mehr als 1000 Personen teilgenommen hatten. Und am Ende wagt Matze noch einen Blick in die Zukunft. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr ihn unterstützen wollt, könnt ihr ihm gerne folgen, ein Like oder eine Bewertung hinterlassen und anderen davon erzählen, was ihr gelernt habt. Gerade bei so einem wichtigen Thema ist das sicherlich wertvoll für alle. Ich wünsche euch viel Inspiration. Ja, herzlich willkommen, Matze. Schön, dass du beim LernExplorer Podcast dabei bist. Möchtest du dich vielleicht kurz unseren Hörern vorstellen?
Hallo Matthias, schön, dass ich eingeladen bin zu deinem Podcast. Ich bin, wie du schon gesagt hast, der Matze. Offiziell heiße ich auch Matthias, aber die meisten nennen mich Matze, also auch sehr, sehr gerne in diesem Gespräch. Ich arbeite bei DATEV, einem Softwarehaus in Nürnberg. Wir spezialisieren uns auf Software für den steuerberatenden Berufsstand und da arbeite ich in der internen Weiterbildung. Also unsere Zielgruppe bei uns im Team sind quasi die interne DATEV-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und da ist aktuell so meine Kernaufgabe einmal das Thema Reskilling, also Umschulung, und das Thema AI-Upskilling nennt man es ja mittlerweile, also Weiterbildungs- und Enabling-Maßnahmen im Bereich KI und generative KI, wo wir verschiedene Formate jetzt in den letzten Jahren geschaffen haben, pilotiert haben. Und darum soll es ja auch heute in dem Podcast gehen. Und ich freue mich sehr, dass ich da so ein bisschen von meinen Erfahrungen berichten kann.
Ja, finde ich spannend, weil ich mit dem Thema AI-Upskilling beschäftige ich mich auch durchaus. Also ist nicht mein Hauptthema, aber auch was ich am Rande mitmache. Und da bin ich ganz, ganz gespannt drauf, was du so zu berichten hast, welche Empfehlungen du mitgeben kannst. Ich frage meine Gäste auch immer gerne nach einem Zitat. Hast du uns eins mitgebracht?
Ich habe euch eins mitgebracht und das ist ein Zitat, was ich vor 4, 5, 6 Wochen in einer Keynote gehört habe. Und das bildet, glaube ich, auch so die Kernessenz dessen ab, was ich heute erzählen werde, nämlich Experimentieren und Spielen sind essentielle Fähigkeiten in einer KI-Welt. Das habe ich in einer Keynote vom Julian van Dieken gehört beim Coding-Festival der DATEV. Und das trifft so den Kern dessen, glaube ich, ganz gut, wie ich meine Arbeit begreife und umfasst auch ganz gut die Formate, die wir aktuell schaffen. Da geht es ganz, ganz viel um Experimentieren, um Spielen und über diesen Ansatz des Experimentierens und Spielens findet man eben schon automatisch sehr, sehr viele Anwendungsszenarien von generativer KI und findet raus, was geht nicht, welche Use Cases machen Sinn und welche weniger.
Ja, cool. Ja, Experimentieren und Spielen, dann sind wir schon mit fast genau im Thema, weil ich halt sage auch, ne, ich kann mir halt 3 Videos zu Prompting angucken als Beispiel. Aber dadurch lerne ich, ich kriege vielleicht Inspiration, aber dafür muss ich erstmal die Basis haben und ein bisschen was verstanden haben, um es verarbeiten zu können. Aber ich glaube, dass generative KI ähnlich ist wie menschliche Interaktion im Moment zumindest. Man hat zwar, also man kann eine Erfahrung aufbauen, wie die Systeme reagieren, aber ich weiß nie, wie der Matze reagiert, wenn ich was Bestimmtes sage. Ne? Manche Sachen sind relativ eindeutig, was dann passieren könnte, aber selbst das nicht. Und da ist, glaube ich, Experimentieren und Spielen wirklich, wirklich Gold wert, um da tiefer reinzukommen. Genau. Du hast jetzt schon das erste Format gesagt, Coding Festival. Da geht es vermutlich nicht primär um generative KI, aber möchtest du da auch kurz was vielleicht zu sagen?
Also das Coding Festival ist tatsächlich ein Format, was jetzt gar nicht zentral von HR Learning gesteuert wird, sondern was aus dem Fachbereich, dem Entwicklungsbereich bei uns entstanden ist. Und das Coding Festival hat jedes Jahr unterschiedliche Themen. Das war einmal Green IT, also Coding Festival meets Green IT, Coding Festival meets DevOps. Und dieses Jahr war es, wie soll man es anders erwarten, meets AI. Also quasi der große KI-Hype ist dann auch bei DATEV und in der Softwareentwicklung angekommen. Ja. Und das sind letztendlich 3 Tage, die dann voll unter dem Thema KI, künstliche Intelligenz, auch generative KI natürlich standen. Und in dem Zusammenhang hat es eben auch verschiedene Keynotes von Expertinnen und Experten gegeben, die was zum Thema KI-basierte Softwareentwicklung gesagt haben, aber auch tiefer eingestiegen sind in die Bereiche Machine Learning, Data Science etc. Also 3 Tage voll dem Thema Lernen im Bereich der Softwareentwicklung gewidmet und das unter dem Titel Coding Festival.
Ja, cool. Ich kenne die DATEV natürlich noch von außen schon ein bisschen länger und verfolge einige Personen beim Corporate Learning Camp und so weiter, immer mal wieder Personen über den Weg gelaufen und ich finde es ganz inspirierend, also was man so von außen mitbekommt, was ihr so alles Richtung Lernen macht und wie wichtig das bei euch ist. Das ist finde ich schon ganz begeisternd. Aber du beschäftigst dich ja jetzt erstmal auch mit generativer KI und das ist eigentlich, ja, im Bereich Coding ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, aber ich glaube für alle Mitarbeitenden relevant. Aber wie würdest du die Wichtigkeit von dem Thema erstmal einschätzen und oder warum ist das generell wichtig für Unternehmen?
Ja. Da muss ich aufpassen, dass ich mich grob in einer Timebox halte, weil da kann man, glaube ich, sehr viel zu erzählen. Es gibt natürlich verschiedene Zahlen, die ich jetzt halt nennen kann, warum es wichtig ist, sich auf einer individuellen, aber auch auf einer unternehmerischen Ebene mit dem Thema auseinanderzusetzen. Was man fast in jeder Keynote zum Thema KI mittlerweile hört, ist so dieses Zitat: KI ersetzt nicht den Menschen, sondern Menschen, die mit KI arbeiten können, ersetzen die, die das nicht können. Und das glaube ich tatsächlich, das stimmt auf sehr absehbare Zeit. Ich persönlich glaube auch, das ist jetzt eine vielleicht etwas steilere These, dass der Bereich der Softwareentwicklung sehr viel stärker in absehbarer Zeit betroffen sein wird von generativer KI und KI im Allgemeinen als zum Beispiel die Verwaltung. Also das mag vielleicht erstmal paradox klingen, weil ich denke, Menschen in der Verwaltung ließen sich so viele Prozesse automatisieren. Aber wenn ein Bereich schon weitestgehend digitalisiert ist, wie das bei der Softwareentwicklung automatisch der Fall ist, dann ist es auch leichter, solche KI-Systeme in die Arbeitsprozesse mit zu integrieren und das Ganze zu implementieren. Und wenn einfach gewisse Prozesse noch analog stattfinden, im Faxgerät, auf Papier, dann bringen da auch die besten KI-Systeme nichts. Und deswegen ist das so eine ganz zentrale These, die ich mitbringe, dass je digitaler das Berufsfeld schon ist, umso größer wird auch die kurzfristige Disruption durch KI und generative KI. Und ich finde, das sieht man schon auch, wenn man sich mal ein paar Codeschnipsel generieren lässt von ChatGPT 4.0 oder O1 Preview oder welchem Modell auch immer, dann ist es schon eine wahnsinnige Qualität und auch nochmal ein wahnsinniger Sprung, wenn man das vergleicht mit den Ausgaben von vor 1-2 Jahren. Um vielleicht ein paar Zahlen zu nennen, im Schnitt 16% Gehaltsaufschlag für relevante KI-Skills hat eine Studie berechnet. Also es lohnt sich auf einer individuellen Ebene. 60-70% der Tätigkeiten, die heute von Menschen erledigt werden, könnten potenziell durch KI erledigt werden. Das sagt eine McKinsey-Studie. 23% der Arbeitsplätze werden sich bis 2027 grundlegend durch künstliche Intelligenz verändern. Das sagt das World Economic Forum. Und ich glaube, die 3 Zahlen zeigen schon ganz gut, warum es essentiell auf einer individuellen, aber auch auf einer unternehmerischen Ebene relevant ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und wie gesagt, das gekoppelt an die These, dass wir als Softwareunternehmen besonders betroffen sind. Also einerseits, weil wir ein Softwareunternehmen sind, andererseits, weil der steuerberatende Berufsstand auch nach verschiedenen Jobfuturomaten und quasi Zukunftsprognosen auch ein sehr hohes Automatisierungspotenzial hat, haben wir gleich 2 extrem hohe Motivationen, warum wir uns mit dem Thema KI und generative KI auseinandersetzen müssen.
Ja, sehe ich relativ ähnlich wie du. Ich hatte auch mal ich glaube, es gibt Millionen Statistiken zu diesen Thematiken, aber bei einem war halt auch, wie viel von dem Job kann automatisiert oder unterstützt werden. Und da war auch der Software-Engineer relativ weit oben. Ich glaube nicht, dass er wegfällt. Ich glaube aber, dass die Rolle wird sich stark verändern, weil sie halt, A, sind es sehr technikaffine Leute, die das halt auch vermutlich mögen, also zumindest die ich so kenne. Sie müssen ja trotzdem noch den Überblick behalten. Ich finde es ein bisschen schwierig für die Zukunft, weil ich glaube, dass die Skill-Anforderungen in Bezug auf Software Engineering eher steigen und der Weg dahin aber schwieriger wird, weil der Einstieg so einfach ist und dadurch das Lernen am Einstieg so schwieriger wird, weil man ja gar nicht so richtig lernen muss, weil einem das Tool alles abnimmt. Aber ich muss den Code ja bewerten können, der rauskommt und überblicken können, ob das in die richtige Richtung geht zum Beispiel. Viele Sachen kann man vermutlich mit Testen rauskriegen, aber das finde ich noch eine Schwierigkeit, die Welt.
Das ist auch ein Thema, was mich tatsächlich, wenn ich da kurz einhaken darf, was mich sehr, sehr umtreibt, weil das auch dann direkt den Bezug zum Lernen hat, weil es schon einige Leute gibt, mit denen ich mich auch unterhalten habe, die irgendwie gerade vor der Studienwahl stehen und sich überlegen, Mensch, soll ich überhaupt noch Informatik studieren, wenn ChatGPT besser programmieren kann, als ich nach meinem Studium?
Ja.
Und ich finde das aus zwei Perspektiven eigentlich ganz spannend. Einmal, weil ich schon glaube, dass dieses Thema Basiskompetenzen wichtig bleibt. Also ein Software-Engineer braucht das Grundlagen-Know-how, auch wenn KI gewisse Dinge abnehmen kann. Das ist ein bisschen so, wie dass der Taschenrechner nicht dazu geführt hat, dass wir nicht mehr rechnen können müssen. Das können wir ja trotzdem noch, weil wenn wir nicht rechnen können, können wir die Ergebnisse des Taschenrechners nicht interpretieren.
Ja, genau.
Und die zweite große Herausforderung jetzt vor allem mit Blick auf Unternehmen, die ich sehe, ist halt, dass man eine größere Zurückhaltung vermutlich bei Juniorenentwicklern entwickeln wird und sagen wird, Mensch, wir wollen Kosten sparen und die KI kann doch so gut oder besser entwickeln als ein Juniorer. Und wenn wir keine Junioren mehr haben, dann frage ich mich, wie wir an die Senioren kommen, die wir in Zukunft auch durch KI noch intensiver benötigen werden. Also da sehe ich so ein Entwicklungsgap irgendwie, wo ich nicht genau weiß, wie wir den füllen können, weil ich glaube, die Zurückhaltung, juniore Fachkräfte einzustellen, die wird tendenziell eher steigen.
Ja, auf jeden Fall. Und das wird, glaube ich, echt ein Dilemma. Und auf der anderen Seite ist es halt auch schön, so als Nutzer, ne? Wenn ich programmiere, dann gibt es immer so bei Python-Code zum Beispiel so Docstrings, die erklären, wie eine bestimmte Funktion arbeitet. Jetzt soll es nicht zu geekig werden, ne? Aber ich schlabber das gerne und mache das ungerne für private Sachen, aber mehr mit zwei Zeilen oder mit einer Zeile Gen-AI-Code, ne, ist das halt ganz schnell erzeugt. In den meisten Fällen, das ist schon ein guter Beschleuniger. Und du hast halt auch gesagt, ne, es gibt immer zwei Seiten. Ich habe das auch bei anderen schon häufig gehört. Auf der einen Seite die Entwicklung selber beschleunigen, aber auf der anderen Seite auch das selber in die Produkte reinnehmen. Ne? Vielleicht kann einem generative KI in der Entwicklung der einzelnen Produkte halt auch weiterhelfen. Und das sind dann die sogenannten, also das eine ist ja der Effizienz-Use-Case und das andere sind die sogenannten goldenen Use-Cases, die halt auch mal super spannend sind. Ja. Gut, jetzt wissen wir, dass das ziemlich wichtig ist, das Thema. Wie seid ihr oder wie gehst du denn an so ein Thema ran? Ne? Das ist ja ein hochkomplexes Thema. Dann habt ihr die Software-Engineer, jeder braucht irgendwas anderes. Wie würdest du empfehlen, dass man da rangeht?
Das ist wieder eine relativ große Frage, wo ich wahrscheinlich ein bisschen ausholen muss. Aber ich glaube, der erste Punkt, der für mich in meiner Arbeit ganz, ganz wichtig ist, ist ein Stück weit die Führungskultur, unter der ich arbeiten darf. Und ich habe das Glück, Führungskräfte zu haben, die dem Thema eine hohe Relevanz beimessen. Also sowohl meine direkte Führungskraft als auch unsere leitende Angestellte als auch unsere COO, die Julia Bangert, die sehen in diesem Thema ein extremes Potenzial aus verschiedenen Gründen. Einmal aus der internen Perspektive, aber auch aus unserer Produktperspektive. Und ich war nie in der Situation, dass ich irgendwie verargumentieren musste ewig lang, warum es wichtig ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und die Formate, die wir jetzt bei uns im Haus etabliert haben, die sind letztendlich in so einer kleinen Führungskräfterunde entstanden, wo ich mit dazugenommen wurde, quasi als KI-Experte, der immer mal wieder einen Input gegeben hat, also quasi gemeinsames Experimentieren unter Begleitung von Matze, so kann man sich das vorstellen. Und dann wurde relativ kreativ diskutiert. Und aus diesen Gesprächen mit den Führungskräften sind dann letztendlich auch die Formate entstanden, die jetzt bei uns im Haus ausgerollt wurden. Also bei mir war es tatsächlich viel auch ein Führungsthema. Und initial hatte ich einfach sehr, sehr viel Freiheiten zu, und ich sage es nochmal, zu experimentieren. Also auch das ist wahrscheinlich so ein Thema mit lateraler Führung, dass mir das Vertrauen entgegengebracht wurde, dass ich die Zeit, die ich mit KI und mit ChatGPT und Co. investiere, dass die auch einen gewissen Mehrwert für das Unternehmen hat. Und das war gerade in den ersten Monaten, als ChatGPT vor 2 Jahren rausgekommen ist, habe ich sehr, sehr viel mich in Vorträge reingesetzt, habe sehr, sehr viel experimentiert und das Wissen dann einmal aufbereitet und dann für uns in HR Learning erstmal übersetzt und irgendwann dann auch fürs ganze Haus. Und das war so der Anfang, wie ich da rangegangen bin. Und dann kam es eben das eine zum anderen, dass wir dann eben auch etwas größere und auch mittlerweile sehr populäre Veranstaltungen bei uns im Haus ausgerollt haben.
Also erster Appell ist, auch HR oder diejenigen, die Lernangebote dafür schaffen wollen, die müssen auch selber verstehen und experimentieren. Und ihr habt verschiedene Formate erstellt, hast ja auch gerade gesagt. Hast du Beispiel dafür? Was für Formate habt ihr da so?
Ja, also womit wir ganz low-level angefangen haben, war tatsächlich Vorträge anzubieten über interne Austauschformate. Zum Beispiel den Learning Coffee gibt es bei uns. Das ist zweimal im Monat ein Impulsvortrag oder ein Mini-Workshop, den man da machen kann zu unterschiedlichen Themen, haben in der Regel einen Bezug zum Thema Lernen. Ja. Und das war für mich so der erste Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich bereite mal für den Learning Coffee so eine kleine Präsentation zum Thema ChatGPT und Lernen vor. Und normalerweise haben wir so 40, 50, 60 Leute in den Veranstaltungen und da waren auf einmal 250 Leute drin, inklusive Geschäftsleitung und Co. Also das war dann schon der Punkt, wo man gemerkt hat, okay, da scheinen wir einen Nerv getroffen zu haben und das Interesse ist da. Und dann haben wir auch die Möglichkeit bei uns im Haus über Wenn Datev wüsste, was Datev weiß, Wissen sehr, sehr schön und leichtgewichtig zu teilen. Also ohne, dass man jetzt irgendwie eine Schulung oder Ähnliches anlegen muss, kann man direkt einen Termin einstellen. Ja. Das ist ähnlich zu Telekom Lex, also ist daran angelehnt. Und da haben wir einfach aus meiner Sicht bei Datev eine sehr gute Infrastruktur, um bottom-up auch Wissen zu teilen und kleine Formate mal zu pilotieren und auszuprobieren. Und das Format, was uns jetzt 2024 sehr, sehr intensiv begleitet hat, war der Datev Promptathon. Das ist ein Format, wo wir quasi in einem Tag einen Raum aufmachen, zu experimentieren, zu prompten und am Ende dieses Tages hat man quasi einen größeren Systemprompt geschrieben, also das, was auch hinter diesen ganzen Custom-GPTs dahinter steckt, das sind ja so kleine Initial-Prompts. Ja. Und darum geht es beim Promptathon und da haben wir, also Datev hat um die 9000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und knapp 1000 Leute haben jetzt im vergangenen Jahr an diesem Promptathon teilgenommen und wir haben wahnsinnig viele Leute auf der Warteliste. Wir haben auch mittlerweile Fachbereiche enabled, selber so ein Format zu organisieren und zu veranstalten. Also das hat sich wirklich im Haus ausgebreitet wie ein Lauffeuer, was mich und uns natürlich sehr, sehr freut. Und das würde ich sagen, ist aktuell im Haus auch das beliebteste Weiterbildungsangebot, zumindest im Bereich KI und generative KI.
Und passt auch wieder zum Ausgangszitat, ne? Es ist halt viel experimentieren. Manche Promptathons sind vielleicht auch spielerisch oder haben spielerische Elemente zumindest drin, aber das passt auch sehr gut zum Lernen. Und was ja auch wichtig ist beim Lernen, immer die Relevanz und die Relevanz. Ein bisschen ist es ein Hype-Thema, aber es hat halt auch eine hohe Relevanz und das erkennen viele Leute. Deswegen funktionieren da auch unsere geliebten Lernformate auch sehr gut, glaube ich.
Ja.
Sehr gut. Wie kann ich mir so einen Promptathon vorstellen? Kannst du ein bisschen ausholen?
Also insgesamt ist es relativ leicht zu organisieren, wobei ich dazu sagen muss, dass wir haben ein-, zweimal einen Online-Promptathon ausprobiert und auch pilotiert. Wir haben uns tatsächlich dazu entschlossen, nahezu alle Promptathons, die wir angeboten haben, vor Ort zu machen. Das hängt natürlich, und das ist aus meiner Sicht die größte Herausforderung, ein Stück weit an den Räumlichkeiten, die einem zur Verfügung stehen und auch am Budget, was man hat, weil man da ja natürlich Catering und so weiter organisieren muss. Aber die Struktur eines Promptathons ist relativ leicht. Also es geht von 9 bis 16 Uhr, man trifft sich so um 8.30 Uhr, dann gibt es von 9 bis 10 einen Impuls zum Thema KI und Prompting, den in der Regel ich oder eine Kollegin gehalten haben, wo ich immer ganz gerne sage, da bauen wir so eine Art Werkzeugkoffer auf. Mhm. Man redet ja, also ich rede lieber von Prompting als von Prompt Engineering, weil Prompt Engineering so impliziert, dass es sich um eine Ingenieurswissenschaft handelt. Und es ist halt kein Software Engineering, sondern es ist Prompting. Also es ist was man in relativ kurzer Zeit in den Grundzügen erlernen kann.
Ja.
Und da sage ich immer, wir bauen am Vormittag einen Werkzeugkoffer auf, also die wichtigsten Prompting-Techniken, die es so gibt, werden da quasi vorgestellt, auch mit so kleinen interaktiven Übungen. Dann werden auch am Vormittag kleine Challenges vorgestellt, die für unterschiedliche Fachbereiche unterschiedlich relevant sind. Und dann entscheiden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, welche der Challenges sie bearbeiten möchten und gehen dann 2 bis 3 Stunden, je nachdem, wie lange wir es machen wollen, in eine Kleingruppe von 5 bis 6 Personen, bearbeiten diese Prompting-Challenge und entwickeln dann eben so einen System-Prompt, der ein KI-System wie ChatGPT oder unser internes StartFGPT anweist, ein gewisses Problem zu lösen. Und dann am Ende, das gehört dann irgendwie auch dazu, werden die Prompts natürlich mit KI bewertet. Also dann vielleicht ChatGPT Prompt 1 mit Prompt 2 und Prompt 3 mit Prompt 4. Und so wird quasi mit so einem Playoff-System am Ende ein Siegerprompt gekürt. Und die kriegen dann natürlich auch einen kleinen Preis. Ja, cool. Und das ist dann so ein bisschen ja der Tag. Das Feedback war tatsächlich durch die Bank überwältigend gut. Also es kommt wahnsinnig gut an, dieser spielerische Ansatz. Und ich bin auch ziemlich fest davon überzeugt, zumindest von den Rückmeldungen, die mir direkt gegeben wurden, dass die Leute da sehr viel von mitnehmen von dieser Veranstaltung. Und um es vielleicht nochmal vollständig zu sagen, das Format haben wir uns nicht initial ausgedacht, sondern ich habe mich da auch inspirieren lassen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das im Podcast mit dir war oder im Telekom-Podcast, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, aber die Telekom hat es im letzten Jahr, also 2023, auch mal gemacht zu einem Promptathon, haben da relativ viel auch kommuniziert nach außen, was dann für uns und mich die Inspiration war, das auch mal im Hause DATEV zu pilotieren und dann auch im größeren Stil auszurollen. Also Props gehen raus an der Stelle an die Telekom.
Ja. Ja, hatte ich auch mitbekommen, dass sie es gemacht hatten. Die Corporate Learning Community hat ja auch einiges dazu gemacht. Da gibt es auch einen Artikel zu, den ich vielleicht auch verlinken kann, der ganz gut beschreibt, wie man das machen kann, sogar in Deutsch und in Englisch, glaube ich, mittlerweile. Und Bekannte von der SAP, die haben auch einiges dazu getrieben und so. Also ich glaube, wenn man sowas nachmachen möchte, gibt es genug Vorlagen. Aber trotzdem brauchst du ja immer jemanden, der das halt auch reinbringt und dann durchführt. Und du hast gesagt, die Breakouts, also die arbeiten dann in 5- bis 6er-Gruppen. Wie groß macht ihr so eine Veranstaltung? Wie viele Leute ladet ihr so ein?
Ja, also wir haben unterschiedliche Erfahrungen gesammelt. Wir haben den allerersten Promptathon direkt im Agile Learning Team gemacht. Da waren wir was um die 50 Leute. Der Standard-Promptathon, den wir jetzt 5-mal im Haus angeboten haben, waren 100 Leute. Das ist dann in den DATEV-Räumlichkeiten teilweise aber schon eine Herausforderung, weil man braucht ja für jede Kleingruppe Tische mit Stromanschluss und so weiter. Also das ist dann schon vom Platz teilweise schwierig, aber 100 Leute gingen ganz gut in den DATEV-Räumlichkeiten. Und das Highlight diesen Jahres, die größte Veranstaltung war der Promptathon im Max-Morlock-Stadion, also im Fußballstadion vom 1. FCN. Da kamen tatsächlich 300 Leute. Es war ein bisschen Erkältungsphase, also es waren, glaube ich, 270 Leute, weil ein paar kurzfristig ausgefallen sind. Aber das war schon sehr, sehr cool, da im Fußballstadion in den Logen dann die kleinen Breakout-Sessions zu haben. Ja, cool. Da braucht man aber halt wirklich die Räumlichkeiten und das Max-Morlock-Stadion war dann wirklich auch gut gefüllt mit diesen ganzen kleinen Gruppen, die sich in dem ganzen Stadion verteilt haben. Und das war auch ein bisschen unfair, weil manche waren in den Logen und manche hatten nur normale Tischplätze. Das ist dann natürlich an der Stelle auch ein bisschen frustrierend oder kann frustrierend sein. Aber alles in allem war das für mich als Referent und Mitorganisator ein wahnsinnig cooler Tag.
Das ist ja cool. Also rein theoretisch kannst du sagen, dass es ziemlich gut skalierbar ist, abhängig von den Räumlichkeiten. Also ich brauche halt nur die besten Räumlichkeiten. Wenn die Leute 2 bis 3 Stunden in ihren Breakouts sind, ne, jetzt habt ihr potenziell viele ITler, denen das Denken vielleicht einfacher fällt als manch anderen in Richtung Prompts, aber brauchen die Gruppen dann noch Betreuung? Also brauchst du dann halt für, weiß ich nicht, wenn du 300 Leute einlädst, auch 10 Moderatoren, die ein bisschen unterstützen oder wie würdest du das einschätzen?
Es ging tatsächlich. Also bei der allerersten Veranstaltung haben wir, glaube ich, für 3 Gruppen einen Betreuer organisiert, was aber gar nicht notwendig war, weil die Gruppen oft wie es beim Thema generative KI halt so ist, relativ heterogen aufgestellt waren. Also da sind manche dabei, die halt schon einen ChatGPT Enterprise-Account haben und das tagtäglich nutzen und manche Leute, die ganz frisch einsteigen. Also das ist so meine Wahrnehmung, dass dieses Thema Hilfe zur Selbsthilfe relativ stark in den Gruppen präsent ist und die sich auch gegenseitig in ihren unterschiedlichen Kenntnisständen unterstützen können. So ein bisschen wie Mob-Programming oder Pair-Programming findet das beim Prompt-Hatton statt und das funktioniert ganz gut. Wir stellen natürlich auch ein paar Fachexperten beim großen Prompt-Hatton, waren ein paar Werkstudierende mit dabei, die sich mit dem Thema gut auskennen, die dann rumgehen und so, quasi als Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner auch sichtbar sind.
Ja.
Also das ist gut, wenn man hat, ist aber aus meiner Sicht jetzt nicht das Erfolgskonzept, um den Prompt-Hatton erfolgreich zu gestalten, weil wie gesagt, die Teilnehmer sich untereinander eigentlich ganz gut immer helfen können. Ja.
Und wahrscheinlich würde man es so ähnlich machen, wie du es jetzt auch gesagt hast, ne? Nicht mit 300 Leuten beim ersten Mal, sondern vielleicht mal mit 50 starten. Da kommt man wahrscheinlich mit 2 Moderatoren irgendwie aus in den Breakouts oder 3. Und dann merkt man halt, ob man nachher mehr oder weniger Betreuung braucht bei seinen Zielgruppen. Ne? Das macht wahrscheinlich Sinn. Und dann arbeiten die an sozusagen vorgefertigten Challenges. Sind das so irgendwie ganz random Sachen, die ihr euch ausgedacht habt, irgendwelche Sachen, die eher zum Business passen oder oder eigentlich ist die Frage, wie kommt man zu sinnvollen, guten Challenges, die Leute begeistern?
Ja, das ist eine spannende Frage und wenn wir aus Agile Learning einen Prompt-Hatton zentral organisieren, dann geben wir 10 Challenges vor und aus diesen 10 Challenges muss man sich eine auswählen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Vorteil, wenn der Fachbereich selber einen Prompt-Hatton organisiert, weil dann einfach die Challenges auch auf die Use Cases aus dem Fachbereich zugeschnitten werden können. Wir haben jetzt halt für den quasi zentral organisierten Prompt-Hatton verschiedene Challenges definiert, zum Beispiel einen Writing-Coach, der für Leute im Service beispielsweise hilfreich sein kann, einen Coding Assistant, der für die Softwareentwickler spannend sein könnte. Wir haben einen Scrum Coach mit dabei, ein Retro GPT kann gebaut werden. Wir haben einen Lerncoach mit dabei. Das ist immer mein Standardbeispiel für die Keynote, für die Eröffnungspräsentation, quasi ein Lerncoach GPT oder so ein strukturiertes Lerncoaching durchführt. Wir haben ein GPT oder eine Challenge mit dabei, mit der man seine Unknowns identifizieren kann, also einen Prompt, der den Nutzer dann anweist, Fragen zu stellen. Die Fragen beantwortet der Nutzer und kommt dann im Idealfall auf die Unknowns. Und das war tatsächlich auch beim Max Morlock Prompt-Hatton der Siegerprompt am Ende. Also da versuchen wir eine große Bandbreite zu schaffen. Aber wie gesagt, der große Vorteil, wenn der Fachbereich das selber organisiert, ist, dass man das dann eben wirklich auf die Use Cases aus dem Fachbereich ein Stück weit besser zuschneiden kann. Und da haben wir, beziehungsweise nicht wir, sondern eine Kollegin, die Katharina Lochmüller, auch so einen kleinen Leitfaden geschrieben, ähnlich wie die Corporate Learning Community, wie man einen Prompt-Hatton organisiert. Weil das ist, wie gesagt, kein Hexenwerk. Da laden wir dann jeden Fachbereich eben auch ein, das selber hochzuziehen und zu organisieren.
Ich meine, der Prompt-Hatton kommt ja vom Gedankengut her aus dem Hackathon und da ist es ja eigentlich so, dass man eigentlich nicht, also natürlich ist das auch ein Lernformat, aber eigentlich geht es ja darum, ein reales Problem zu lösen. Und wenn man mit einem Prompt-Hatton reale Business-Probleme aufzeigt, klar, Writing Assistant kann natürlich in bestimmten Bereichen auch ein konkretes Business-Problem lösen, aber vermutlich ist es deutlich relevanter und hilfreicher für die Leute, wenn es wirkliche Probleme gibt, die dann nach vielleicht eine super Lösung haben oder zumindest eine 20% Lösung schon mal dasteht oder ein Proof of Concept oder sowas oder ein Prototyp. Ja, cool. Ich glaube, ein paar Vorteile haben wir schon gestreift, aber wo würdest du so die Hauptvorteile sehen von so einem Prompt-Hatton?
Der Hauptvorteil, den ich beim Prompt-Hatton sehe, ist, dass es eben einen Raum aufmacht zum Experimentieren und das ist der Grund, warum wir etwas zurückhaltend sind mit Remote-Prompt-Hatons, eine wahnsinnig schöne Atmosphäre zum Vernetzen entsteht. Mir ist, beziehungsweise uns ist bewusst, dass so ein Remote-Prompt-Hatton besser skaliert. Da kann man auf einen Schlag 300, 400, 500 Leute durchbringen, kann Breakout-Sessions in Zoom machen, also von der digitalen Infrastruktur super und auch deutlich günstiger. Aber diese Stimmung, die bei unseren Prompt-Hatons jetzt wirklich immer entstanden ist und dieser Vernetzungscharakter und diese gemeinsamen Aha-Effekte, ach krass, das wusste ich gar nicht, dass generative KI oder ChatGPT kann. Das macht den Promptathon aus meiner Sicht besonders, dass es eben nicht nur um Experimentieren, sondern wirklich auch um so ein Stück weit das Miteinander geht und das gemeinsame Erleben, was generative KI kann und was eben auch nicht mit generativer KI gelöst werden soll, weil das ist ja oft so ein bisschen die Herausforderung, dass man einmal ChatGPT geöffnet hat und dann gleich drei Use Cases hat, wovon vielleicht nur einer oder ein halber wirklich Sinn macht, den umzusetzen. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Stärke, dass man dann auch direkt in den Austausch mit Kolleginnen und Kollegen kommt. Und ein, zwei kleine Proof of Concepts sind dann tatsächlich auch schon entstanden auf Basis vom Dativ Promptathon, die dann tatsächlich auch umgesetzt wurden in Teilen.
Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass vermutlich die Beteiligung aller ein bisschen größer sein kann. Klar, durch Screensharing könnten besser jeder den Prompt sehen, den vielleicht einer gerade tippt, aber man sieht halt mehr, wenn jemand auch inaktiv ist, nur daneben steht oder gerade abschweift oder so und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand in seine E-Mails guckt, ist dann eher geringer. Ja, ja.
Und auch so ein Thema für Referenten, also wenn man quasi immer nur in so leere Kacheln reinspricht, dann ist es für mich als Referent einfach auch eine größere Herausforderung, dann Feedback zu bekommen, ob das gerade vom Tempo passt oder nicht. Deswegen haben wir das jetzt halt primär vor Ort gemacht. Ich weiß, dass die Corporate Learning Community das auch sehr, sehr gut remote hinbekommen hat. Das hängt dann aber auch so ein Stück weit an der Online-Kultur und hängt wahrscheinlich bei Dativ auch am Fachbereich. Also ich glaube, es kann remote total gut funktionieren, wenn sich halt auch alle drauf einlassen. Dann glaube ich schon auch, dass das gut funktionieren kann an der Stelle.
Ich glaube halt, dass die Corporate Learning Community, die probieren ja auch immer viel aus, aber das ist ja auch nicht unbedingt die repräsentative Zielgruppe, die nachher dann eingeladen werden würde. Und die meisten, die da sind ja halt aktive Lerner, nenne ich sie mal. Und deswegen, ich kann mir gut vorstellen, dass es in Präsenz deutlich noch besser laufen kann, sagen wir mal noch besser. Wo würdest du Limitationen sehen oder Challenges oder was könnte auch gegen das Format sprechen?
Also was uns sehr geholfen hat im Laufe des Jahres, war ein technologischer Rahmen, der durch Dativ gesetzt wurde und der jetzt nicht bei uns in Agile Learning entstanden ist. Ich mache es an einem Beispiel deutlich. Der allererste Promptathon, der war im Februar diesen Jahres. Da konnten wir nur ChatGPT in der frei verfügbaren Version nutzen. Und das war, glaube ich, auch damals noch das 3.5er-Modell, was relativ wenig Input annehmen konnte. Und da gab es dann schon Probleme mit solchen Systemen und Initialprompts. Und im Laufe des Jahres hat sich da bei uns im Haus einfach wahnsinnig viel getan, dass wir auch Dativ-GPT bekommen haben, dass wir ChatGPT Enterprise-Lizenzen bekommen haben. Und dieser technologische Rahmen hat uns dann auch aus didaktischer und methodischer Perspektive mehr Freiraum gegeben, weil die besseren Modelle einfach besser auch mit solchen Systemprompts umgehen können. Also das ist definitiv eine Limitation, wenn man da keine internen Richtlinien hat oder ein internes Tool. Dann wird immer die Frage kommen, welche Daten darf ich da reingeben? Und im Zweifel sind die Daten, die man reingeben kann, relativ gering in das Standard-ChatGPT, weil das Ganze auf amerikanischen Servern landet, die Modelle weiter trainiert werden mit den Daten, die man reingeht. Und dann wird es bei den meisten Unternehmen schon so sein, dass man relativ früh an die Grenzen stößt. Und deswegen war für uns dieser technologische Rahmen sehr, sehr wichtig mit Servern in Europa, mit Modellen, die nicht mit den Daten trainiert werden, weil uns das einfach ermöglicht, dass wir eine deutlich breitere Masse an Use Cases gewonnen haben. Und das ist ein Problem, was der Promptathon als Format einfach nicht lösen kann. Die zweite Herausforderung, die mich tatsächlich auch immer noch ein bisschen umtreibt, ist, dass der Promptathon ein wahnsinnig guter erster Schritt ist. Aber wie dann der zweite und der dritte Schritt ausschauen kann, da begleitet das Format aktuell noch nicht. Also da entlassen wir dann die Leute in die Fachbereiche und manche freuen sich, dass sie jetzt was Neues gelernt haben. Manche setzen auch tatsächlich was um, aber das Format begleitet eben nicht dann bei der operativen Umsetzung im Fachbereich, sondern das liegt in der Verantwortung der Teilnehmenden, was ich grundsätzlich auch nicht problematisch finde. Aber das ist natürlich eine Limitation von diesem Format, dass wir da jetzt halt keine Follow-up-Promptathons oder Ähnliches bislang haben. Das wäre vielleicht eine Idee, die man mal angehen könnte. Aber das ist etwas, was Stand heute dem Fachbereich vollständig überlassen bleibt. Und manche machen das und manche dann eben auch nicht.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Also so der technologische Rahmen. Wir hatten halt auch mal angefangen, wir hatten es Night of the Prompts genannt. Also wir haben uns abends mit ein paar Kollegen mit einer Pizza zusammengesetzt und auch mal was ausprobiert. Der eine kannte sich ein bisschen besser aus. Und dann haben wir, ich glaube, wir hatten schon ein internes Tool, haben aber auch ChatGPT genutzt und Midjourney und so weiter. Einfach mal ein bisschen rumprobiert und sozusagen den Horizont für Kollegen erweitert. Das ist aber auch, glaube ich, schon mehr als ein Jahr her. Ne? Da war das Wissen darüber noch deutlich weniger verbreitet. Das war schon gut, aber genau, dann ist der nächste Schritt immer der schwierige, ne, zur Nachhaltigkeit. Was eigentlich will man ja, was ich behaupte, durch Prompten will man eine Verhaltensveränderung auch erreichen bei vielen Leuten, dass sie bei jedem Use Case überlegen, muss ich das selber machen oder kann mir der digitale Praktikant, nenne ich ihn mal, kann er mir dabei helfen, ne, oder kann mir ein guter Prompt helfen oder muss ich mehr Arbeit in den Prompt stecken, als die eigentliche Arbeit brauche. Und das ist was halt wahrscheinlich Zeit braucht oder ein anderes Format, aber diesen ersten Wow-Effekt zu machen, dafür ist das bestimmt ein super Format.
Ja. Cool.
Wenn man so ein Format hat, jetzt, wie gesagt, ist halt ein Hype-Thema und die Relevanz wird von vielen wahrgenommen, aber wie vermarktet ihr sowas? Also wie kriegt man so ein Format an Mann und Frau?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage und tatsächlich beim allerersten Promptathon, den wir organisiert haben. Wir haben da so ein Weiterbildungsportal, da kann man sich dann anmelden und dann sind halt die Plätze irgendwann voll. In dem Fall hatten wir quasi 100 Plätze. Und wir hatten eine Startseitenkommunikation im SharePoint vorbereitet mit unserem Kommunikator sozusagen. Toller SharePoint-Artikel, der bis heute nicht das Licht der Welt erblickt hat, weil der Promptathon ohne Vermarktung und Ankündigung ausgebucht war mit 100 Plätzen innerhalb von einer halben Woche. Und das war quasi der Promptathon im Februar, ohne Ankündigung, ohne irgendwas, war das Ding ausgebucht. Und wie gesagt, die Startseitenkommunikation liegt immer noch in irgendeiner Word- oder Loop-Datei drinnen. Also das war quasi unser Learning. Und dann haben wir gesagt, okay, lass mal drei weitere Termine vereinbaren mit insgesamt 300 Leuten. Die wurden dann auch relativ schnell gefunden, angelegt. Und dann haben wir das Glück, eine Vorständin zu haben, die sehr, sehr stark hinter dem Thema steht und die auch in diesem Bereich AI-Upskilling wahnsinnig großes Potenzial sieht. Und die Julia hat dann auf einer Betriebsversammlung, wo man halt auf einen Schlag 3.500 Mitarbeitende erreicht, angekündigt, dass es neue Termine gibt. Und ich weiß noch bis heute, wie ich mit dem Kollegen geschrieben habe, weil wirklich innerhalb von 10 Sekunden diese 300 Plätze ausgebucht waren. Also sind alle Leute dann auf den Link, haben sich direkt eingebucht und dann hatten wir, glaube ich, 300 Leute eingebucht und was um die 200 Leute auf Warteliste. Und das ist, glaube ich, wahnsinnig hilfreich. Also klar, eine Marketingkampagne und schicke so virtuelle Hintergründe, das haben wir alles gebaut. Das hilft. Aber wenn du halt Rückendeckung von der Vorstandsriege hast, die das auch auf einer Betriebsversammlung vermarkten, dann ist das einfach ein absoluter Win an der Stelle und dann muss man auch kommunikativ gar nicht mehr so viel tun. Also andere Formate mussten wir deutlich krasser promoten über Viva Engage oder SharePoint oder was auch immer. Aber eben dadurch, dass es so ein Hype-Thema ist und dadurch, dass jeder Fachbereich irgendwie einen Use Case auch mit ChatGPT sich vorstellen kann, war es da für viele Leute offensichtlich sehr naheliegend, sich anzumelden.
Ja, und ich könnte mir auch vorstellen, dass, wenn das Format gut ankommt, dass da auch viel Mund-zu-Mund-Propaganda passiert und so weiter. Ich hatte auch ein internes Format. Es wurde schon viel Werbung gemacht, aber ich habe mich wirklich kaum angestrengt dafür. Also ein bisschen mal was in LinkedIn gepostet oder hier oder da. Aber ich habe einen ersten Post vorsichtig in einem kleinen Teams mit, weiß ich nicht, 50 Learning Professionals oder so geteilt. Ehemaliger Chef, der hat es direkt weitergeleitet in das nächste Teams mit, weiß ich nicht, 1000, 2000 Leuten. Und das war schon spannend. Und an einer Stelle, ich habe die Registrierung über so eine Power Automate Funktionalität, dass das irgendwo in der Excel geschrieben wird oder sowas. Und es ist tatsächlich so weit gekommen, dass das Ding irgendwann überlastet war. Das ist halt, also es gibt da, glaube ich, auch so Kapazitäten, die dann mehr verkraften, aber da kam auch nach einem Teams-Post so viele Anmeldungen rein, dass das irgendwann nicht mehr in die Excel reingeschrieben hat. Das war schon, ganz spannend.
Das Thema zieht, das ist echt verrückt.
Ja, aber das liegt leider nicht an den Formaten. Weiß ich nicht, ob das die richtige Aussage ist, aber es liegt halt wirklich am Thema, an der Relevanz. Ne? Genau, mit einem Compliance-Training würde das vermutlich nicht so passieren.
Ja, das ist auch immer, sage ich auch immer mit Augenzwinkern, wenn es jetzt ein Prompterton zum Thema Dativ-Strategie oder sowas wäre, dann wären die wahrscheinlich nicht ganz so schnell ausgebucht an der Stelle.
Oder es zieht andere Personen an.
Oder es zieht andere Personen an, das kann natürlich sein, ja.
Macht ihr auch irgendwie so Umfragen zu den Mitarbeitern? Also was sagen so die Teilnehmer? Habt ihr so eine Zufriedenheitsanalyse oder so oder eine Wirksamkeit auch überprüft?
Ja, Wirksamkeit ist immer ein bisschen schwieriger zu überprüfen als Zufriedenheit. Wir schicken natürlich so kleine Reviewbögen nach den Formaten rum. Und wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ich müsste nochmal nachschauen, aber waren unsere Bewertungen im Schulnotensystem für den Prompterton immer zwischen 1,2 und 1,5. Also wirklich sehr, sehr gut für unsere Verhältnisse und das Feedback nahezu zu 100% positiv. Es gibt natürlich manchmal, und das muss man auch ehrlich sagen, also wenn jetzt wirklich schon Leute mit viel Vorerfahrungen reinkommen, die sind dann manchmal ein bisschen enttäuscht, dass es in Anführungszeichen nur um einen kleinen Systemprompt geht. Ja. Also es gibt natürlich die Leute, die sich mehr erhoffen, die sich auch eine höhere Komplexität erhoffen. Aber wenn man das klar kommuniziert, hey, der Prompterton ist ein quasi breiten Enabling für alle, dann ist das, glaube ich, von der Erwartungshaltung auch relativ klar. Und tatsächlich haben auch einige Data Scientists und wirklich Leute, die künstliche Intelligenz im Studium hatten, die da teilweise auch promoviert haben in dem Bereich, auch die haben gemeint, ich konnte voll was mitnehmen von dem Format. Also grundsätzlich würde ich sagen, dass das Feedback sehr, sehr positiv ist. Die Wirksamkeit, die ich jetzt nennen könnte, die beschränkt sich sehr auf Anekdoten, also auf anekdotische Evidenz letztendlich, also auf ein paar Fachbereiche, die dann einzelne Aspekte umgesetzt haben auf Basis von dem Input aus dem Prompterton, aber da kommen dann halt auch noch andere Aspekte mit rein. Also die haben vermutlich das nicht nur wegen dem Prompterton umgesetzt, sondern auch wegen anderen Maßnahmen, die bei uns im Haus liefen.
Ja, finde ich aber auch vollkommen fair. Ich meine, es geht da um die Basis zu schaffen, ne? Und letztendlich wird daraus werden Sachen entstehen, die vielleicht auch so entstanden wären, aber es geht halt um genau die breite Masse zu qualifizieren, finde ich auch vollkommen fair. Und was du sagst, auf der einen Seite, wenn Leute schon viel zu viele Kenntnisse haben, dann können sie vielleicht der Gruppe helfen. Im schlimmsten Fall überlasten sie dann die Lerngruppe, ne, also die Breakout-Gruppe, dann ist vielleicht mal eine Gruppe unzufrieden oder wenn eine Gruppe komplett lost ist oder so, aber das ist, ja, kann ich mir vorstellen, dass das hoffentlich Ausnahmen sind.
Ja.
Wenn du jemanden eine Empfehlung geben müsstest, der damit startet, was ist erfolgskritisch, was sollte auf jeden Fall beachtet werden?
Also was ich sehr empfehlen kann, du hast es schon angesprochen, ist der Leitfaden von der Corporate Learning Community, weil die da sehr, sehr gut die Struktur von so einem Tag aufbereitet haben. Also ich glaube, das ist eine wahnsinnig gute Grundlage. Was auch wichtig ist, ist nicht direkt zu starten mit Prompting Challenges, sondern es braucht einen gewissen Rahmen, eine kleine Einführung in das Thema generative KI und Prompting. Das sollte man auf jeden Fall auch beachten. Und man braucht, ich nenne es mal Verbündete, die einen einfach auch dabei unterstützen. Also es wäre in der Form nicht möglich gewesen, wenn wir nicht die Räumlichkeiten oder nicht das Budget und auch nicht den zeitlichen Invest, den wir dafür investiert haben, bekommen hätten. Also man braucht ein Stück weit auch von Führungskräften, im Idealfall natürlich vom Top-Management, aber auf jeden Fall von den Führungskräften auch Rückendeckung. Und das ist vermutlich ein Stück weit abhängig von der Kultur und auch der Persönlichkeit. Aber ohne diese Rückendeckung könnte es ein Stück weit schwieriger werden. Wenn man das Ganze wirklich low-level und mit wenig Budget organisieren möchte, dann würde ich vermutlich heute so vorgehen und über, wenn Dativ wüsste, was Dativ weiß, eine Online-Session anlegen und einfach alle Leute einladen und dann quasi kommen die Bock drauf haben. Und das ist vielleicht auch ein ganz guter Ausgangspunkt, wo man dann am Ende abfragen kann, hey, sollen wir das Format weiterverfolgen? Hat euch das was gebracht oder eher nicht? Also wenn man wirklich ganz einfach, ganz easy starten will, dann glaube ich, ist es mit so einem Online-Format auch getan. Das war tatsächlich auch ziemlich genau ein Jahr her, Dezember letzten Jahres, haben wir auch so einen Mini-Promptathon. Das hat 1-2 Stunden gedauert, auch eben über WDW einmal angeboten, wo auch der Zulauf relativ groß war an der Stelle. Also klein, groß denken, klein starten, wird ja immer gesagt.
Ja, genau. Also genau, wenn man kleinere Formate haben will. Ich hatte mal sowas gemacht, so, das waren aber auch eher IT-nahe Menschen, denen habe ich halt einfach so 5 verschiedene Prompting-Challenges gegeben, so in 2er-3er-Gruppen. Für jede Challenge hatten sie so 5 Minuten zu, um das zu lösen. Das waren jetzt keine so schwierigen Sachen, ne? Vielleicht mal ein fertiges Bild gegeben und sie sollen Reverse-Prompting, also erstellen Prompt, um ein ähnliches Bild zu erzeugen. Oder hier ist ein verschlüsselter Text, also super simple Verschlüsselung. Versucht den mal mit ChatGPT oder mit den Tools, die zur Verfügung sind, zu entschlüsseln oder so. Ne? Also da kann man ja schon einfache Sachen machen, ne? Die ein bisschen aufeinander schwieriger werden lassen. Und wenn sie dann nicht weiterkommen, dann schaffen sie halt nur 4 von den 5 Aufgaben. Und das kann man ganz gut auch in 1,5 Stunden machen, wenn man schon ein bisschen weiß, wie so ein Tool funktioniert. Ja. Also da geht viel, ist viel möglich, aber das ist dann halt nicht so intensiv wie so ein ganzer Tag wahrscheinlich. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man sowas als Graswurzelinitiative wahrscheinlich machen kann, wenn man einfach 3-4 Gleichgesinnte findet, die sowas mitmachen wollen. Problematisch ist halt, dass es immer wahrscheinlich den ganzen Tag dann ist, ne? Die Moderation muss man die ganze Zeit dabei sein und braucht wahrscheinlich mindestens 2 Leute bei so einer Größe. Und genau, die müssten halt dann regelmäßig auch diese 2 Tage haben und da ist die Rückendeckung und das Erwarten aus der Führung wahrscheinlich immer ganz hilfreich. Ja. Ich hatte noch ein Lessons Learned, als ich damit angefangen habe, ist, ich hatte das irgendwie Prompt Engineering, nicht Prompting dummerweise genannt und habe dann Kollegen davon erzählt und habe mich gewundert, wieso sagen die nicht, ja, das will ich unbedingt machen. Habe ich gemerkt, ja, das Wort als solches, mittlerweile ist es vielleicht ein bisschen verbreiteter, aber ChatGPT haben die schon gehört, generative KI haben die gehört, aber was ist denn Prompting? Also auch das Wort alleine schon zu verwenden, kann dazu führen, dass Leute gar nicht wissen, worum es geht im Worst Case.
Ja, was da immer mein Start in meinen Impulsen ist, ist tatsächlich so ein Black Friday Deal vom letzten Jahr. Das war dieses Jahr deutlich weniger in meiner Timeline, aber von dem Jahr wurden am Black Friday wirklich so Prompt-Pakete verkauft.
Ach.
Für teilweise 60, 70, 80 Euro und dann angeblich von 500 Euro reduziert. Das ist deutlich weniger geworden, aber das war immer so meine Motivation, hey, spart euch die 70 Euro und baut euren Werkzeugkoffer selber auf, weil ihr braucht kein Prompt-Paket mit 700 Prompts und davon 300 für Marketing, 200 für Softwareentwicklung, sondern eignet euch diesen Werkzeugkoffer selber an und dann könnt ihr damit starten und euch diese 70 Euro auf jeden Fall sparen und anderweitig investieren.
Ja, good point, ja. Ich fange immer damit an, dass ich sage, gute Instruktionen für generative KI zu schreiben ist schwieriger, als es zuerst wirkt. Mhm. Viele denken, das ist halt neues Google und ich gebe einen Suchbefehl ein oder einen Befehl ein oder eine Frage ein und kriege eine Antwort, was halt zu zwei Ergebnissen führen kann. Ach, das funktioniert ja noch schlechter als Google oder, oh, das ist ja cool. Aber es ist halt weit davon weg, was man halt damit machen kann. Ne? Man kann halt deutlich mehr machen und man muss es halt auch verstehen, was dahinter passiert. Sehr cool. Wenn du jetzt alle Möglichkeiten hättest, ne, Budget unendlich, Zeit unendlich und so, ne, was würdest du als nächstes machen?
Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Also, was ein großer Wunsch von mir tatsächlich ist, ich weiß nicht, ob das budgettechnisch, ja, wobei doch, das ist sicherlich auch ein Budgetthema, aber wo ich eine wahnsinnig große Limitation im Bereich KI und generative KI sehe, ist das Thema letztendlich datenbasierte Entscheidungen treffen. Mhm. Und was ich sehe, wo wir vermutlich uns hinbewegen, wo sich viele Unternehmen hinbewegen, ich war letzte Woche auf einer HR-KI-Konferenz, fast jedes Unternehmen hat dieses Problem, dass die Daten teilweise entweder nicht da sind, mit denen man in Zukunft arbeiten möchte, oder nicht verfügbar sind. Und das ist, also gibt ja diese Bezeichnung Shit in, Shit out. Also das beste KI-System bringt nichts, wenn die Daten, die dahinter liegen, schlecht sind.
Ja.
Und wenn wir jetzt zum Beispiel von KI-generierten Lernpfaden reden, dann klingt es einerseits total cool, dass basierend auf dem Skill-Profil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein individueller Lernpfad vorgeschlagen werden mit individuellen Lernressourcen. Aber das Problem, was ich aktuell sehe, ist, dass einfach die zugrunde liegenden Daten entweder sehr, sehr unterschiedlich ist. Von manchen Mitarbeitenden sind sie da, von anderen wiederum nicht. Und dann haben wir auch noch die Problematik, dass manche Daten nicht erhoben werden können. Also ich glaube, wenn ich es ganz realistisch angehen würde, dann wäre das wahrscheinlich nicht ein neues Lernformat, sondern dann wäre das die Frage, wie kommen wir an die Skill-Daten der Mitarbeitenden, um dann perspektivisch wirklich datenbasierte Entscheidungen treffen zu können, gute Entscheidungen treffen zu können. Und da sehe ich ein wahnsinniges Potenzial drinnen, auch wenn das manchmal skeptisch gesehen wird, weil eine KI ja auch einen gewissen Bias hat. Gibt es ja verschiedene Beispiele mit diesem Amazon-Beispiel, dass die Amazon-Recruiting-Software Männer bevorzugt hat vor Frauen. Also da gibt es gewisse Herausforderungen. Ich glaube aber, dass mit datenbasierten Entscheidungen wirklich viel Potenzial da ist, um das Lernen im Unternehmen und die Skillentwicklung im Allgemeinen besser zu machen. Und du hast mir die Frage gestellt, ich habe sie jetzt ehrlich beantwortet. Cool. Vermutlich, wenn ich unbegrenzt Budget hätte, will ich da ein, wie kommen wir an Skill- und Mitarbeiterdaten, wie bereiten wir die auf und wie machen wir die nutzbar? Vermutlich würde ich das als Projekt dann in irgendeiner Art und Weise angehen.
Ja, ja. Spannend, ja. Ich glaube, dafür braucht man einiges an Venture Capital und ein gutes Startup. Also wenn du nächste Woche Zeit hast, fliegen wir mal nach Kalifornien. Nee. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis man da hinkommen kann und es ist nicht ganz trivial. Ich glaube, es gibt eine Firma, die gutes Potenzial hätte, da dran zu kommen an solche Informationen, so eine Microsoft, ne, die weiß, mit welchen Dateien ich arbeite, mit welchen Leuten ich rede, die rein theoretisch über Microsoft Teams zum Beispiel mitbekommt, was ich sage und mit wem ich so wie spreche. Und jetzt ist das natürlich ein datenschutztechnisches geht überhaupt nicht und Betriebsrat mit Bestimmung und so weiter, aber ich glaube, die Informationen würden rein theoretisch da sein, wenn man sie wirklich gut genug auswerten kann. Und das sind aber auch riesige Mengen an Daten dann. Ne? Und ich habe mal aus Spaß, weil eine Kollegin was Ähnliches gesagt hat, also nicht so weit schweifend wie du, einfach mal Microsoft Copilot eingegeben. Ne? Analysier doch mal meine letzte Arbeitswoche und sag mal, an welchen Themen, wo ich Entwicklungsbedarf habe. Das Ding hat halt den Kalender sich angeschaut und die Überschriften und hat halt gesagt, ja, in dem Meeting hast du gar keine Agenda gesetzt, du könntest deine Meetings besser vorbereiten, da war ich nur eingeladen und so. Also, ging noch nicht in die Richtung, aber theoretisch, wenn noch mehr Daten analysiert werden würden, wäre sowas potenziell vielleicht zukünftig möglich. Mal schauen.
Das wäre ein großer Wunsch tatsächlich an der Stelle, ja.
Spannend. Ich habe auch vor kurzem von OpenAI einen Post gesehen auf LinkedIn. Und zwar, man soll das Tool fragen. Also es speichert ja jetzt auch so ein bisschen Historie und erinnert sich ein bisschen an die Sachen, die man so mal gemacht hat. Und man soll doch basierend auf dem Chatverlauf, wenn man mit dieser Public-Version arbeitet, soll es doch mal analysieren, welche Hidden Skills man hat und was mögliche Jobs wären, an die man gar nicht gedacht hätte, für die man in Frage kommen würde. Und vermutlich würde da auch die Frage nach, welche Skills habe ich eigentlich oder welche sollte ich weiterentwickeln, vielleicht würde da auch was Interessanteres bei rauskommen als bei meiner Co-Pilot-Anfrage. Müsste man mal ausprobieren.
Das kann gut sein, aber ich finde diese Funktion, dass quasi ChatGPT so eine Art Gedächtnis hat, ganz spannend, weil dann eben genau diese persönlichen Informationen in einem versteckten Prompt, wenn man so will, auch gespeichert werden. Ja. Es könnte eine Strategie sein für die Zukunft, dass quasi diese Daten automatisch im Hintergrund erhoben werden. Das große Aber ist halt, dass wir mit dem EU-AI-Act und generell hier, wo wir uns befinden, schon einen relativ strengen regulatorischen Rahmen haben. Ja. Jetzt wurde gerade Sora veröffentlicht, das ist überall verfügbar, außer in Europa. Mhm. Also wir müssen vermutlich uns ein Stück weit dran gewöhnen, dass wir auf die wirklich coolen Features, die gerade viral gehen, immer noch ein bisschen warten müssen oder eine VPN-Verbindung brauchen.
Und jede Technik hat ja auch seine dunklen Seiten und genau, vielleicht ist auch ganz gut, wenn nicht alles sofort rauskommt. Mal schauen. Gut, bevor wir langsam zum Abschluss kommen, noch eine Frage. Welche Frage hätte ich dir noch stellen sollen?
Welche Frage hättest du mir noch stellen sollen? Das ist eine gute Frage. Du hättest mir die Frage stellen können, wie aus meiner Sicht die Welt in 15 Jahren ausschaut.
Und wie sieht sie aus?
Und meine Lieblingsantwort darauf ist, weil ich die Frage häufig gestellt bekomme, ist ein Video, was ich sehr, sehr empfehlen kann. Das können wir vielleicht in die Shownotes oder sowas packen. Das ist von ein Lex Friedman Podcast mit einem KI-Experten, der ist Chef von den KI-Programmen bei Meta, hat den Turing Award zum Thema KI, also quasi den Nobelpreis im Bereich künstliche Intelligenz 2018 gewonnen. Und er sagt, 9 Monate vor dem Erscheinen von ChatGPT, der allerersten Version, erzählt er, was ChatGPT niemals können kann oder ein GPT-System niemals können kann. Und das finde ich so ein krasses Video, weil der absolute Experte und eine Wahnsinnskoryphäe, quasi Nobelpreisträger, eine Prognose macht, die dann quasi in der allerersten Version von ChatGPT bereits beherrscht wurde. Ja. Also er sagt, es ist niemals möglich, das und das zu können, und ChatGPT 9 Monate später konnte das. Und das können wir dann gerne in den Shownotes verlinken, weil ich das ein Wahnsinns-Video finde. Und deswegen muss man, glaube ich, Prognosen, also ich habe eine gewisse Erwartungshaltung, aber muss man solche Prognosen immer ein Stück weit einordnen. Eine Prognose, die ich schon habe, ist die, dass gerade die digitalen Berufe sich sehr, sehr stark verändern werden, gerade auch die Softwareentwicklung. Ich prognostiziere aber auch, dass in der Softwareentwicklung sich die meisten Entwickler an diese Veränderung gewöhnen können, weil seit es Softwareentwicklung gibt, ist dieses Berufsfeld von massiven Veränderungen letztendlich betroffen. Und 2011, 2012, glaube ich, kam Angular, da musste man sich halt Angular aneignen und konnte nicht mehr alles mit HTML und CSS und JavaScript programmieren, sondern musste halt TypeScript lernen. Und ich glaube, die Standardentwickler und auch das Mindset, was Entwickler haben, die sind darauf ganz gut eingestellt. Was ich grundsätzlich glaube, und jetzt wird es vielleicht ein bisschen philosophisch, ist, dass sich durch künstliche Intelligenz in den nächsten 5 bis 10 Jahren massiv Arbeitszeitkonzepte verändern werden. Also unter der Annahme, dass künstliche Intelligenz alle stupiden Arbeiten und repetitiven Aufgaben ersetzt und wahrscheinlich dann auch besser kann als der Mensch, dann bedeutet das einerseits, dass nur noch die sehr, sehr komplexen Tätigkeiten für den Menschen übrig bleiben. Und dann, glaube ich, brauchen wir andere Arbeitszeitmodelle, weil ich kann nicht die ganze Woche nur hochkomplexe Tätigkeiten machen. Wenn die KI das andere übernimmt, und dann reden wir von einer 3-Tage-Woche oder 4-Tage-Woche oder anderen Arbeitszeitmodellen. Und die zweite Frage, die mich aus so einer HR-Perspektive umtreibt, ist, was machen wir mit den Menschen, die vielleicht nicht den hochkomplexen Tätigkeiten gewachsen sind? Und da sehe ich, will jetzt aber eigentlich nicht pessimistisch enden, aber da sehe ich einerseits einen Fachkräftemangel auf der einen Seite im Expertenbereich auf uns zukommen und andererseits eine steigende Arbeitslosigkeit, bedingt auch durch künstliche Intelligenz auf der anderen Seite. Und wenn man das Ganze jetzt noch ein Stück weit weiterdenkt, da gibt es ein ganz schönes Zitat, was die Arbeitslosigkeit in der Arbeitsgesellschaft ist, ist die Sinnlosigkeit in einer Sinngesellschaft. Und die These ist quasi die, dass wir uns durch KI eher in Richtung Sinngesellschaft entwickeln. Und das finde ich einen Gedanken, den ich grundsätzlich ganz spannend finde. Und das wäre so ein bisschen meine Prognose für die nächsten 5 bis 10 Jahre, dass es eher in Richtung Sinngesellschaft gehen wird, vielleicht auch gehen muss. Und dass wir uns wirklich auch kurz- bis mittelfristig viele Gedanken drüber machen müssen, was Arbeit eigentlich für uns bedeutet, wie wir arbeiten wollen und wie auch KI da ein guter Sparringspartner und am Ende Buddy auch sein kann.
Ja, und Arbeit und Beschäftigung ist ja auch wichtig für den Menschen als solches. Ne? Man braucht ja eine Zielsetzung, eine Aufgabe. Man sieht ja auch, dass viele Leute, die keine Arbeit haben, dass die darin häufig schwer zu tragen haben. Also irgendeinen Sinn, eine Aufgabe braucht es halt. Das bedingungslose Grundeinkommen als Beispiel alleine reicht halt nicht aus. Ja, super spannend. Ja, ich schaue ein bisschen auf die Zeit. Noch eine Abschlussfrage. Normalerweise hätte ich noch auf die Zukunft von L&D gefragt, aber jetzt hast du sogar die Zukunft der Arbeit und noch breiter drauf geschaut. Hast du noch eine Buchempfehlung für uns? Irgendein Buch zu dem Thema oder ein anderes spannendes Buch, was dich bewegt hat?
Ja, also ein Buch, was jetzt für die Weihnachtstage tatsächlich bei mir auf dem Programm steht, ist Alles überall auf einmal.
Okay.
Das ist von zwei Autorinnen, von denen ich auf der OMR einen sehr, sehr spannenden Impuls gehört habe. Also ich kann einerseits den Impuls empfehlen von Miriam Meckel und Lea Steinacker. Mhm. Und dieser Impuls hat dazu geführt, dass ich mir dieses Buch jetzt über die Weihnachtstage auch im Detail anschauen möchte. Mhm. Und die zweite Empfehlung, die ich habe, die vielleicht jetzt hat nicht direkt also es ist kein Buch, sondern eine Online-Plattform, das ist der KI Campus. Mhm. Also der KI Campus ist eine vom Bund geförderte Initiative, wo es für unterschiedlichste Zielgruppen wahnsinnig viele Weiterbildungs- und Lernangebote gibt. Komplett kostenlos, kann man sich direkt anmelden und als Anfänger direkt einsteigen, aber auch als Data Scientist cool. sich noch ein paar spannende Lernmaterialien holen. Also wie gesagt, vom Bund gefördert und in Zusammenarbeit mit vielen Universitäten und auch wirklich mit guten Professorinnen und Professoren entstanden. Das kann ich sehr empfehlen, komplett kostenlos, komplett leichtgewichtig, also gerne auf dem KI-Campus vorbeigucken. Und ansonsten Buchempfehlung, Alles überall auf einmal heißt es.
Alles überall auf einmal, sehr schön. Ja, vielen Dank für die ganzen Einblicke und danke, dass du beim Lernexplorer warst, Matze.
Vielen Dank für die Einladung, Matthias.
Sehr gerne. Und damit bis zum nächsten Mal beim Lernexplorer Podcast.